herzlich willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lodi und gegenüber von mir sitzt immer noch mit seiner neuen Smartwatch Patrick Grothmann. Habe die Ehre, Patrick. Wie läuft's mit deiner Uhr?
Christian, ja, es läuft fantastisch.
Also ich frage gar nicht, wie es da geht.
Sondern es läuft wirklich fantastisch. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich ohne Apple Watch nicht leben kann. Gell? Aber ich muss sagen, sie macht genau
die Chinesen?
Die Chinesen machen genau das, was sie machen sollen. Sie bringen eine Uhr auf den Markt, die einfach funktioniert und gut ist. Und wie gesagt, nach 7 Tagen hatte ich immer noch 30% Akku. Und bin begeistert, ja. Also bin wirklich begeistert und ja.
Na, dann Prost.
Dann Prösterchen, ne? Schön, dass ich da bin.
Ja, da können wir doch mal hier.
So schaut's aus. Wunderbar. Zu dieser Pfingst-Ausgabe. Wir haben uns gedacht, machen wir eine Pause oder nicht. Jetzt haben wir uns entschieden, doch keine Pause zu machen.
Der Heilige Geist ist in uns gekommen.
Wir müssen ja nicht mal an die Leute denken, die in Urlaub fahren, sondern an die Leute auch denken, die nicht in Urlaub fahren.
Und vor allem auch die, wo in den Urlaub fahren und welche, die auch wieder zurückkommen, weil die brauchen ja eine Einstimmung.
So schaut's aus.
Also sie brauchen einen Grund, warum sie wegfahren, deswegen der Podcast. Und eigentlich brauchen sie auch einen Grund, um wiederzukommen, deswegen auch der Podcast.
Genau, oder der eine oder andere wird sie bestimmt am Pool auch in dem Podcast anhören, ja, oder?
Ich gehe stark davon aus.
Wenn es mal nicht wieder regnet in
Italien. Ja, und auch ein Dankeschön mal wieder an die ZuhörerInnen, die wir so haben, die, weil die Zahlen wieder explodieren. Es ist sensationell. Wir wissen nicht, wo es herkommt. Und somit Glückwunsch an euch für diesen tatsächlich auch guten Geschmack und euer Interesse an der Kombination aus regionalem und überregionalem und unsinnigen und blödsinnigen
an
unserer Kenntnislosigkeit, die mir immer wieder versprühen und dem Sexismus und der linksgrün versifften Art von mir und überhaupt.
Ist unglaublich, ja, muss ich echt sagen.
Was war die Woche?
Ja, wollte ich dir auch gerade fragen, was war bei dir los?
Ja, ich durfte im Garten den Garten auf Vordermann bringen und
immer noch
und mit sehr viel selbstgezogenen Pflanzen. Die Grüße gehen in dem Fall nach Steingarten an meine Mutter, weil ich dieses Jahr sehr wenig selber angezogen habe. Das, was ich anziehen wollte,
hat die Jagd schon begonnen?
Die hat begonnen. Haben die Mäuse zusammen gefressen, deswegen ein großes Dankeschön. Und ich konnte mit selbstgezogenen Pflanzen aus Steingarten den ganzen Garten wieder anpflanzen, von Bohnen über Tomaten natürlich, über
Fenchel,
Lauch.
Deine Nachbarn sagen, er rennt und stört er nachts um 2. Mit der Hirabira hängt er da und
Fenchel,
läuft durch den Garten und
Spinat.
Und jagt Schnecken anscheinend.
Vollkommen richtig. Mit Hirabira ist jede Nacht ist Aktion. Es ist zu dem richtigen Zeitpunkt, wo die Amerikaner hier wieder ein großes Waffenlieferungspaket der Ukraine gegenüber gelockert haben, habe ich die Gartenschere ausgepackt und gehe auf Schneckenjagd. Tatsächlich.
Also auf traditionelle Art.
Traditionelle Art, ohne Gnade.
Von Mann zu Mann.
Sozusagen, genau. Und da wird tatsächlich, bin ich wieder stark motiviert und bin, das ist immer die Zeit, wo ich meinen Pazifismus etwas, sag ich mal, anpasse.
Raushängen lässt.
Ich passe ihn an die Großoffensive der Schnecken bei, wie nennt man das, bei feuchtfröhlichem Wetter.
Ja. Ich habe das schöne Wetter genutzt und war in der Tat wirklich beim Sporteln. Ich habe in 6 Tagen war ich 4 Tage lang wirklich stark aktiv, auch mit meiner Tochter. Wir waren nochmal auf der Tannenhütte in Garmisch, schön vom Bankparkplatz hochgelaufen. Da geht's auch ein bisschen bergauf. Also bin im Training, bin gut drauf und macht Spaß, freut mich. Also dass jetzt so das Wetter so doch noch gepasst hat, obwohl sie ja schlechter vorausgesagt hat.
Absolut, man darf auch mal ein Lob ans Wetter ausrichten.
Ja, nee, ansonsten ist bei mir nichts passiert jetzt die Woche, außer dass ich jetzt mich schon drauf freue, wenn die Pfingstferien um sind, dass ich dann wegfahren kann, beziehungsweise meine Frau und ich wegfahren können. Und ja, das wird dann auch dann ab dem 5. passieren. Vom 5. bis zum 10. sind wir nicht da und da wird es auch wahrscheinlich erstmal dazwischen drin kein Podcast geben, aber direkt danach sofort wieder.
Direkt danach sofort. Ja. Patrick, bevor wir komplett ins Regionale einsteigen, mal die klassische Frage, was ist Eishockey-technisch los? Das ist ja immer so ein bisschen vorgelagert bei uns.
Ja,
so,
Eishockey.
Einfach als Eishockey-Nation bei uns in der Gegend die Frage, ich habe vom SCR ein bisschen was gelesen, aber da bist du tiefer drin in der Materie.
Ja, es gibt einen neuen Trainer. Es gibt endlich einen neuen Trainer, nachdem Uli Maurer der Verein bekannt gegeben hat, dass Uli Maurer jetzt sozusagen auch die Geschäfte zusammen mit Martin Buchwieser übernimmt. was dem Verein sehr gut tut, dass da was Junges, Dynamisches, sage ich mal, in deinem Alter.
Ja, ja, da ist man noch jung und dynamisch. Ja, genau.
Und der neue Trainer, der heißt Martin, nee, wie heißt er nicht Martin? Humor.
Simpson.
Hunor Martin, ach so, heißt er. Okay, und ist 30 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Rumänien.
Ungarn auch ein bisschen.
Hat auch einen ungarischen Pass, hat aber jetzt eine riesen Laufbahn eigentlich schon hinter sich, in dem Sinne als Trainer.
Ja, sehr beeindruckend, muss man ganz ehrlich sein.
Genau,
da.
Er war
auch für dieses Alter.
Genau, er war in Finnland, hat er die Jugend trainiert, U20 trainiert, genau. Und war jetzt die letzten Jahre als Assistenztrainer in der ersten slowakischen Liga beim ehemaligen Champions League Hockey Teilnehmer HC Banská Bystrica, ich kann es leider nicht aussprechen, aktiv und konnte doch einiges sammeln. Und ich sehe den jetzt als genau das, was der SCR braucht, was Junges, der die Jugend mit einnimmt, weil der halt wirklich sehr viele Jugendmannschaften trainiert hat.
War ja selber, glaube ich, auch sehr, sehr aktiv, ist dann verletzungsbedingt raus, wenn ich mich so richtig erinnere. Genau, so erinnert ein Stück weit an Julian Nagelsmann tatsächlich.
Ja, das ist unser Nagelsmann, muss man
sagen.
Ja,
oder?
Ganz klar.
Auch von der Biografie her volles Spielverständnis.
Absolut.
Und dann aber auch frühzeitig notgedrungen in die Trainerlaufbahn getrieben.
Hat auch in Finnland seinen Bachelor gemacht an der bekannten finnischen Hockey School of, was auch immer, wie das heißt. Und,
auf Hockey.
Das ist die School of Hockey.
Ja, genau.
Und
die Schule der magischen Tiere, Hockeyspieler.
Wenn du da mal drin bist oder da mal auch Mannschaften trainiert hast, glaube ich, dann bist du auch qualifiziert.
Ja, das ist wie wenn du dann dein eigenes Tier kriegst, das,
ja, so das
dann,
ja, ja.
Nee. Und du ab und zu mal ein Lied singst.
Aber ich bin begeistert und auch positiv überrascht, dass da ein Trainer kommt, der jetzt nicht hier irgendwo bekannt ist. Also alles gut.
Nein, du bewegst dich halt, das ist wie wenn du bei uns als junger Erwachsener oder als Endjugendlicher auf Go2Go gehst, so war es bei uns früher immer, war das Fest, damit einfach damit der Inzucht aus die Bauerdörfer rauskommt, hat es bei uns immer geheißen. Und ähnlich ist es hier auch, du musst dich nicht immer im eigenen Dunstkreis bewegen, das wird dann inzestiös, sondern du kannst da auch mal über den Tellerrand hinausschauen und ein bisschen weiter das Ganze blicken und vor allem im Eishockeysport, der ja auch von den nordischen Staaten auch geprägt wird, Finnland ja eine Eishockey-Nation vor dem Herrn. Und wenn du da einen Kerle kriegst, der die U20 als Headcoach schon mal trainiert hat, da weißt du, wen du kriegst und dass der Eishockey-Verständnis hat, dass er dann auch hoffentlich lebt und dass er dann auch umsetzen kann. Glückwunsch an dieser Stelle. Schade, dass ein paar Spieler weggegangen sind, aber ich gehe davon aus, dass das neue Team auch gut formt und wie du sagst, auch die Jungen zum Einsatz kommen lässt. Also ich bin erfreut und freue mich dann auch als Tiding-Fan, dass ihr so einen guten abbekommen habt.
Was man auch jetzt nicht unterschätzen darf, ist dann die Verknüpfungen, die er hat, woanders hin. Also man schließt wieder neue Verknüpfungen in ein anderes Land oder was ja auch Spieler wahrscheinlich nicht ausschließen wird. Also
das war das Inzestiöse, das ich gemeint habe, dem du dann ein bisschen entfließt.
Genau.
Frisches Blut.
Ja.
Immer, aber ich bin noch gar nicht bei den lorischen Beziehungstipps. Die kommen erst später, liebe Leute.
Ja, wir müssen noch mal kurz nach Übersee schauen. Die Oilers haben im Spiel 7 Vancouver geschlagen und stehen jetzt in der nächsten Partie gegen Dallas an. Und das wird auch ein heißer Kampf. Und ich bin immer noch der Meinung, dass die Oilers dies Jahr sehr, sehr gute Chancen
Titelreif.
Haben, endlich den Stanley Cup zu gewinnen. Und
der dreifach gesaitelte wird dann hoffentlich mal den Pott in die Höhe recken können. Ja. Grüße gehen raus an der Stelle.
Nee, also großes Lob und Respekt, dass man das wirklich erreicht hat gegen Vancouver, Tabellenführer die ganze Zeit.
Apropos großes Lob, was man erreicht hat. Wir müssen unbedingt nach Unterammergau schauen. Eine Kombination aus Kunst, Handwerk, Corona-Flucht und jugendlichem Enthusiasmus in Verbindung mit Umsetzungskraft.
Genau.
Wenn ihr das so zusammenfassen
kann. Genau, wir schauen auch Unterammergau. Dort in dem Skulpturengarten der MSE Kunsthalle ist ein neues Kunstwerk entstanden, das Kinder gebaut haben, unter Anleitung sozusagen. Und
von einem französischen Künstler?
Genau, und finde ich es wirklich, also man muss ja so sagen, während der Corona-Pandemie durften sich 5 Kinder ein Traum erfüllen. Christian Zott und der französische Bildhauer Pierre Matter haben das unterstützt und die Kinder hatten immer einen Traum, die wollten ein U-Boot bauen. Das klingt jetzt mal ein bisschen komisch, U-Boot bauen.
Okay, lass uns später über U-Boote reden, aber erstmal das Projekt.
Ja, genau.
Bevor wir es jetzt schon platt machen. Genau.
Und,
oder versenken.
Genau, und das ging halt daraus hinaus, dass Zöttler das praktisch angepackt hat und er sagt, okay, wir machen das. Er kennt sich aus mit technischen Zeichnen und wie man Sachen umsetzt in der Planung, wie man alles von sämtlichen Winkeln betrachtet.
Schnitt AA, Schnitt
genau. Und BB. Die sind dann sozusagen während der Corona-Pandemie sind die 2 Wochen nach Frankreich gereist und hat natürlich eine Vorplanung. Und dort wurde das ganze Objekt dann praktisch zusammengeschnitten, geschweißt. Die Kinder haben dann, die waren zwischen 11 und 13 Jahre alt,
ja, schon geil.
Die haben dann schweißen gelernt, flexen gelernt, alles, was man braucht, um aus Metall, also das ist jetzt kein Holz-U-Boot, was da steht, sondern ein Metall-Holzboot, es ist 12 Meter.
Nicht Metall-Holzboot,
Metall-U-Boot, Entschuldigung. Es ist 12 Meter lang.
Muss man 12 Meter, ja, das ist schon, 12 das ist
Meter schon lang. Und das musste natürlich jetzt noch mit Turm.
Wahrscheinlich
mit
ist es länger wie das in der Bavaria Filmstudio.
Wahrscheinlich, ja. Also wie gesagt, mit Turm, mit Schiffsschraube, mit Luken, mit allem drum und dran. Und das wurde umgesetzt und musste noch lange nachbehandelt werden, dass man es überhaupt aufstellen kann, dass es nicht zusammenrostet. Mhm. Und ja, das steht jetzt in Unterammergau und da kann jeder hin und da spielen und sich das Ding anschauen. Und eine super Sache für Kinder, weil ein Kind freut sich doch, so ein U-Boot mal zu sehen, was
auch für Erwachsene, wenn man ganz ehrlich ist.
Selbstverständlich.
Hast du das Boot gesehen, den Film?
Ja, selbstverständlich.
Das ist ja, wobei du
gehört zu den besten Filmen aller Zeiten, darf man nicht vergessen, gell? Das Boot. Das
ist so ein Grönemeyer-Film?
Schauspielerisch ja. Musiktechnisch bin ich jetzt leider nicht so der Grönemeyer-Fan.
Ich mag Grönemeyer tatsächlich.
Die alten Bochum-Sachen bin ich voll Fan, aber alles, was danach gekommen ist, bin ich jetzt nicht ganz so mein Ding. Aber wie gesagt,
Grönemeyer. Also mit Ausnahme dieses so. WM-Songs, den er hatte, den ich echt nicht gut fand, bin ich tatsächlich auch Grönemeyer. Mag ich auch Grönemeyer, muss man sagen. Also jetzt ist natürlich die Frage, warum ein U-Boot, Patrick? Warum ein U-Boot?
Ja, habe ich schon gesagt, weil die Kinder haben immer den Traum gehabt, ein U-Boot zu bauen.
Aber es gibt ja so, es gibt da zwei Varianten. Entweder du gehst in die Tiefe oder du gehst in die Höhe, du baust ein Raumschiff oder so. Jetzt du als alter Weltraumschrottler, als Weltraumenthusiast, kannst du es verstehen? Weil für mich ist ein U-Boot immer mit einem beklemmenden Gefühl verbunden. Ich würde niemals im Leben in ein U-Boot steigen. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Raumschiff und U-Boot, lieber Raumschiff.
Wahrscheinlich.
Also auch da bin ich äußerst skeptisch.
Ich weiß auch nicht, ob ich klaustrophobisch veranlagt bin. Das kann ich jetzt gar nicht sagen.
Das finden wir dann raus.
Aber ich würde auch, glaube ich, in kein U-Boot steigen und dann funkt schon gar nicht.
Also U-Boot und dann in der Tiefe. Boah, Gott. Nee. Gott, irgendwie in der Kunst, im Kunstbereich von Unterammergau, da glaube ich, geht's noch. Aber wenn es in die Tiefe geht, da wäre ich echt raus.
Wenn es jemand nachlesen will, was da genau passiert ist und wie das zustande gekommen ist, der kann auch gerne auf Merkur Online gehen. Da ist die ganze Geschichte sozusagen gedruckt oder kann man nachlesen. Und ist eine schöne Sache, ist wirklich eine tolle Sache, ein tolles Projekt. Und
Darf ich bezüglich Merkur Online noch was sagen?
Bitte.
Ich hatte letztens das gelesen von Boris Forstner, der darüber geschrieben hat, dass es jetzt immer mehr Drohungen gegenüber Journalisten gibt und vor allem auch gegen Lokaljournalisten, die über Gemeinderatssitzungen berichten und auch gegen ihn persönlich, der dann auch im privaten Umfeld Morddrohungen erhalten hat. Da muss ich ja mal sagen, was ist denn los mit dieser Gesellschaft mittlerweile? Immer über Drohungen bezüglich auch Kommunalpolitikern oder Politikern, das ist genauso schlimm, das ist genauso beschissen. Was ist denn los mit den Leuten? Haben die keine Hobbys mehr? Sind die selber so erbärmlich geworden, dass sie nicht mehr selber in der Lage sind, ihren Frust auf andere Art loszuwerden, wie zum Beispiel früher hat man mal die Faust an die Wand geschlagen oder so, oder sich
auf den Tisch gehauen.
Ich weiß es nicht, was ist los?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das.
Ist es die Gesellschaft, die immer aggressiver wird? Spürst du sowas?
Nichts zu suchen, sowas. Und wenn man sich verbal nicht mehr wehren kann, ja, dann muss man halt nicht aggressiv werden. Also dann lasse ich es halt, wenn ich es verbal nicht drauf habe. Ja, ganz einfach. Ja,
dann nehme ich mal ein Buch zur Seite und lies mal was.
Ja.
Apropos.
Willkommen bei Loris Leselampe.
So, an all die Aggressiven da draußen,
jetzt schon.
Die wohl meinen können, dass sie die Leute hier. Nehmt euch mal was zur Hand und lest es. Und ich habe eine ungewöhnliche Leseempfehlung, deswegen im Kommunalteil dieses Mal, Patrick. Bitte, liebe Leute, lest's, wenn's ins Haus flattert. Die Eva-Info. Klingt total blöd. Und das ist nicht die Eva, weil dass sie einfach eine attraktive Frau ist.
Für was steht denn IFA?
IFA, das ist die Abfallverwertungsanstalt im Landkreis.
Ah ja, schön.
Und
kann man dann danach lesen, was alles verschrottet wurde? Oder
da kannst du tatsächlich nachlesen. Zum Beispiel, ich habe sie vor mir, die ist auf Ökopapier geblättert, das aus für die Elektrogerätecontainer zum Beispiel kannst du nachlesen. Oder, ich blätter um.
Mach mal.
Warum nicht ins Repair-Café zum Beispiel? Und da wird in Weilheim gibt es ein Repair-Café, in Penzberg gibt es ein Repair-Café, also ein reparierendes Café. Ein Café, da wo du hingehen kannst, die deine alten Elektrogeräte, wenn sie es können, reparieren. Oder zum Beispiel auch in Schongau mit den entsprechenden Öffnungszeiten. Und die Fachartikel, ich blätter es wieder durch, sind wirklich hervorragend. Die Fragen zur blauen Tonne, ich finde die blaue Tonne nicht gut für die Vereine vor Ort, aber es werden die Fragen, die du hast, diesbezüglich beantwortet. Und auch sonstige Fachartikel, die erstaunlich, für das ist, dass es eine kommunale Zeitung ist, erstaunlich gut sind und die kommt kostenfrei ins Haus, Patrick. Bevor ihr irgendwelche Leute bedroht, nehmt euch das zur Hand. Bei unseren ZuhörerInnen ist das ja eh nicht der Fall. Kann man ganz entspannt bleiben.
Aber da werden ja auch einige Fragen dadurch geklärt.
Ja. Da werden Fragen geklärt und das kann man sich wirklich zu Gemüte führen. Das ist eine der wenigen Zeitschriften, die ins Haus flattern, die bei mir echt lang auf Toilette liegen. Und das heißt was, auf Toilette kommen nur die guten Dinge.
Ja, wirklich.
Meistens, ja. Meistens. Da du ja kein Handy hast. Das ist meine Info.
Ist übrigens auch interessant. Eine Statistik sagt aus, dass seitdem es Handy gibt, sich auch die Männer zum Pinkeln hinsetzen, weil sie einfach das Handy dabei haben, was ja auch positiv ist. Ja.
Bei mir ist es, seit es die IVA-Info gibt, setze ich mich zum Pinkeln wieder hin.
Wunderbar. Ja, Christian, was haben wir noch? Was gibt's Neues?
Was gibt's? Ach, Patrick, wir haben was Elementares, eine Musikinfo habe ich für dich. Und ich würde das so machen, wenn das für dich okay ist, ich würde dir jetzt dann ein Lied vorspielen, nachher. Du musst es anspielen übrigens, ich habe es dir vorher gesagt, was du abspielen musst. Ja. Und die Frage von mir bezüglich unseren üblichen Fragen ist, wie du dieses Lied findest. Und zwar geht's um eine regionale Band, ganz klar, und das ist eigentlich schon ein bisschen ein Teaser, Pacifists. Mhm. Eine regionale Band, die gibt es seit ungefähr 19 Jahren. Dieses eine Lied wurde vor ungefähr 20 Jahren in Milano geschrieben, ein wunderschönes Lied. Und die Pacifists bringen eine neue Schallplatte raus, Patrick, ab dem 1.6. Okay. Ist er auf allen. Für die alle, die keine Schallplattenspieler haben, die sollten sich grundsätzlich erstmal, wie nennt sie das, schämen? Ihren kompletten Musikgeschmack irgendwie hinterfragen. Aber trotzdem.
Sie sind aus der Gegend hier, oder?
Aus der Gegend hier, direkt im Studio in Peiting. Mhm. Hochprofessionelles Studio, habe ich mal angeschaut. Okay. Ich durfte mir auch die Platte im Kompletten schon anhören, aber dazu später mehr. Ab 1.6. kommt die komplette Platte raus. Die komplette Platte ist sehr, sehr vielschichtig, komplex, instrumentell, wenn man so will. Und es sind, glaube ich, gefühlt 14 Gastauftritte von anderen Künstlern drauf, was auch sehr, sehr, auch musikalisch, was sehr, sehr interessant ist. Und ab 1.6., das wollte ich sagen, auf allen Plattformen streambar und ab 8.6. dann hörbar in Peißenberg.
Live. Okay. Ja, und jetzt soll ich das anspielen, oder? Das Lied, oder magst du es durchspielen oder was soll man machen?
Ja, natürlich musst du das durchspielen.
Lass mich mal, also mal so gesagt, wir wollen jetzt mal was anderes gestalten. Wir wollen auch mal, wenn.
Im Sowieso. Also Peißenberg im Sowieso und danke für die Genehmigung, dieses Lied spielen zu dürfen. Und das nächste Lied wird, mach mal als Outro. Zwei Lieder spielen wir. Einmal das hier, das nächste als Outro.
Und okay. Ja, würde ich sagen, jetzt lassen wir einfach mal laufen.
Wir lassen einfach mal laufen und reden den Rest nach.
Ihr könnt euch ja dann Gedanken machen, ob ihr das gefällt, ob ihr dann Bock habt, da hinzugehen. Finde ich eine gute Sache, mal was anderes. Und jetzt versuche ich 3 Minuten lang mein Bier zu öffnen und dann.
Genau. Sämtliche Biergeräusche, wo währenddessen entstehen, sind nicht von diesem Lied.
Okay. Also erstmal viel Spaß und.
Kann ich da jetzt einfach so loslegen?
Du legst jetzt einfach mal los.
Sind wir verbunden, oder?
Wir sind doch verbunden.
Okay, dann schließen wir mal los.
Roberta, da Milano. camminiamo. I sit upon the moon, starry night, and I see you walking through the parks and streets. You type my letter, then you read. Next sun is sulla luna, tra le stelle ti vedo. Sono contento, a fine ho trovato. 6 days in Italy, it was a 5-hour vacation for me. 5 hours I never means life is sweet. Roberta, Camilano, Roberta, Camilano, sei una ragazza simpatica. Roberta, Camilano, Roberta, Camilano, è stata una serata fantastica. I reminisce about rights and wrongs. I've experienced this renaissance. So I've learned that if you think too much, you'll forget to live. Next sogni sulla luna, tra le stelle ti vedo. Sono contento, al fine ti ho trovato. I don't know if our relation was meant by the gods to be a final conversation, but in the case I fight their will to see you and me again.
Gut, Hammers, melodisch, sehr melodisch, muss ich sagen. Da hat man jetzt gar nicht, dass es der Punkrock kommt ja raus, glaube ich. Gell? Das
ist ja Punkrock, was, kommt ein bisschen raus,
kommt ja raus.
Ist an sich ein bisschen untypisch für das Album, ich habe es mal angehört. Ist tatsächlich ein sehr exotisches Lied aus diesem Album.
Ich finde es interessant, weil eine Punkrock-Band italienisch singt. Finde ich auch geil.
Man kriegt irgendwie Lust auf Urlaub in Mailand.
Also Roberta da Milano heißt wahrscheinlich Roberta aus Mailand, oder? Vermute ich mal.
Ich gehe stark davon aus. Ich darf jetzt nicht zu viel verraten, aber ich gehe davon aus, dass es eine wunderschöne Italienerin war.
Wenn man dir dunklem Haar und schreibt, dann muss es eine fantastisch gut ausschauende italienische Frau sein, die einfach...
vielleicht auch... Also, ja, wunderbar. Also meine Gedanken gehen da durch. Mit Ohrwurm-Charakter.
Absolut, sehe ich auch so. Macht Spaß, da kommt ja nachher noch ein Song.
Ja, richtig. Der ist ein bisschen typischer fürs Album tatsächlich dann auch. Mhm. Wobei sie auch sehr flexibel sind in dem Album, hat mich auch sehr, sehr überrascht.
Nee, also klingt gut, fällt mir.
Ich freue mich aufs Erste.
Hat wirklich einen Ohrwurm-Charakter, gell? Also muss ich echt sagen. So, na ja, schön. Ja, wie gesagt, ihr hört es nachher nochmal was. Aber
genau, wir verlinken die Homepage, das sind dann alle
die Shownotes. Ganzen,
genau.
Schmeißen wir es rein und dann schauen wir, was passiert.
Release 8.6. Peißenberg sowieso. Und
da ja. Jetzt muss ich ja sagen, weil die ja die wenigsten Italienisch verstehen, gibt es auch Leute, die einfach einen Google-Übersetzer benutzen.
Darf ich noch eins bevor ich vor dem Google-Übersetzer sagen? Aber das sage ich ja bei allen Bands, die wo wir hier vorstellen, auch vor allem regionalen Bands, kauft sie Schallplatte. Also man kann streamen, sagen wir bei allen Dingen immer, aber eine Schallplatte kaufen unterstützt den Künstler noch mehr, wie wie einfach nur streamen.
Selbstverständlich.
Und das ist, aber sagen wir, das ist jetzt nicht exklusiv, das sagen, haben wir die letzten 10 Mal auch schon gesagt. So.
Okay.
Einfach nur so.
Ja, Sprachbarrieren gibt es ja überall, lieber Christian. Und wenn wir jetzt zu dieser Sprachbarriere kommen, die sich in Oberkötzau,
das ist in der Nähe von Elba,
ereignet hat, ist wirklich eine geile Story, muss ich wirklich sagen. Und zwar Chaos.
Wie heißt dieser Ort?
Oberkötzau. Oder?
Oberkotzau.
Oberkotzau. Ja, Oberkotzau, genau.
Oberkotzau wäre ja sinnig, so ein bisschen. Klingt, als hätte die AfD da ihr Hauptquartier.
Und es war echt lustig, da war eine Person, der deutschen Sprache nicht wirklich mächtig war und hat versucht, mit einer Übersetzungs-App einfach nur zu fragen, wann denn in Oberkotzau der Zug getrennt wird, und hat dazu die Google-Übersetzungs-App benutzt und hat diese Frage praktisch der Dame gegenüber so hingehalten, in der Hoffnung, dass sie das versteht. Sie hat es auch verstanden, ist dann aufs Klo gegangen und hat die Polizei geholt.
Ich habe es auch gehört.
Der Polizei Bescheid gesagt, die dann ausgerückt ist und sofort den Bahnhof und Jugendzentrum und alles, was außenrum war, abgesperrt
hat. Die Frage ist, warum Oberkotzau einen Bahnhof hat, aber okay, gut. Hauptbahnhof wahrscheinlich noch.
Ja, genau. Und dann kam raus, das war ein fataler Übersetzungsfehler, weil das, was sie praktisch gelesen hat, ist, wie man einen Zug sprengt. Also das ist wirklich lustig, und es wurde sogar ein Spürhund, also ein Hund.
Drogenspürhund. Ein Sprengstoffspürhund. Wir sind zu sehr im Marihuana-Anbaufieber.
Aber ich muss mir vorstellen, du sitzt da im Zug und jemand fragt dich, versucht dir mitzuteilen, er weiß, dass der Zug getrennt wird, und er versucht einfach nur zu übersetzen, was muss ich denn machen oder wo muss ich hingehen?
Ja,
dann kommt da raus,
wie wird ein Zug gesprengt? Wobei, kann man ganz ehrlich, also du bekommst die Frage, wie wird ein Zug gesprengt? Ich meine, könntest du nicht so hilfsbereit sein und ihm irgendwie so eine Anleitung geben und sagen, okay, wir brauchen vorrangig mal Sprengstoff, dann brauchst du irgendwie ein Zündkabel, dann brauchst du
was auch immer,
so einen Mechanismus. Also so bedrohlich scheint es ja nicht zu sein, wenn er selber noch nicht mal weiß, wie er den Zug zu sprengen hat, sondern wenn er fragt, wie er zu sprengen ist, dann braucht er anscheinend nur Hilfe. Dann kannst du es ja etwas gelassener angehen, wie wenn er sagt, er wird gesprengt.
Das ist wirklich.
Also das eine ist eine Aussage, das andere ist eine Frage. Das ist ja auch im Deutschen auch ein bisschen ein Unterschied.
Was ich ja lustig fand, ist einfach, die Beamten waren so schnell. Ja, die waren so schnell bei der Sache, haben sofort den ganzen Zug mit 80 Insassen evakuiert, haben den ganzen Bahnhof evakuiert, das naheliegende Jugendzentrum haben sie evakuiert, haben den ganzen Platz außenrum komplett evakuiert, um dann festzustellen, dass das einfach nur ein Übersetzungsfehler war. Ich weiß nicht, wenn dir jemand sowas zeigen würde, lieber Christian, und der sitzt neben dir und hält dir so eine Übersetzungs-App hin, wäre da nicht vielleicht das mit der grundlegende Gedanke, dass hier ein Fehler vorliegt?
Also mein humoristischer Punkt wäre angefixt, und wenn der fragen wird, wie der Sprengstoff, wie er den sprengen soll, dann würde ich ihm erstmal sagen, du brauchst Sprengstoff.
Nein,
und das würde ich dann zurück übersetzen. Und dann würde sich das Missverständnis ja ziemlich gleich aufklären.
Ja. Ich finde es halt lustig. Also ich glaube nicht, dass ich sofort aufs Klo gerannt wäre und hätte die Polizei gerufen, weil ich einfach sage, wenn da jemand sitzt, der mich irgendwas fragt und mir das Ding schon vorhält, weiß ich doch, dass da mit Sicherheit irgendwas nicht stimmt. Ja, aber findest du, dass die Frau überreagiert hat, oder?
Also bei aller, also um wieder auf den Boden der Ernsthaftigkeit zu kommen, wenn sowas kommt und sich da jemand bedroht fühlt, weil das auch so übersetzt wird, macht es völlig Sinn, dann die Polizei zu rufen, weil die Person es ja dann nicht einschätzen kann. Sie hat A.A. sämtlichen humoristischen Feingeist verloren. Punkt B, hat sie vielleicht zwischenmenschlich das noch nicht so verstanden, dass es da irgendwie einen Übersetzungsfehler geben kann. Das kannst du aber nicht jedem verordnen. So, also hat jemand eine Gefahrenlage für sich verortet, und dann muss er immer die Möglichkeit haben, die Polizei zu rufen und zu sagen, okay, wir haben hier ein Problem, und die kann das ja dann klären. Aber lieber einmal zu oft gerufen wie einmal zu wenig oft, finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Und finde ich auch okay, dass sich das dann so aufgeklärt hat, ist ja dann positiv für alle Beteiligten, aber auch mit einem Lächeln auf den Lippen. Aber wenn jemand, das Schlimmste, was passieren kann, auf das will ich hinaus, ist, wenn jemand sich bedroht fühlt und dann ein schlechtes Gewissen hat, dabei die Polizei zu rufen wegen irgendwas. Mhm. Weil dann viel mehr Blödsinn dabei rauskommt oftmals. Oder viel mehr Schaden verursacht wird, nennen wir es mal so. Und somit finde ich es immer schwierig, dann den Leuten im Nachgang was vorzuwerfen. Vielleicht mangeln den Humor ein bisschen, aber das ist auch eher scherzhaft gemeint. Also von dem her lieber mal die Polizei rufen und ja, ist halt dann so. Dann haben sie halt einmal eine kurze Zwangspause gehabt da in Oberkotzau. Ist sicherlich ein schöner Ort, also vom Namen schon. Ich glaube, da hängst du gern tot über den Zaun.
Ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht.
Du hättest gewartet, bis du im Nachbarort bist, weil es besser klingt, oder wie?
Ich wäre einfach ausgestiegen und gegangen.
Nein, also da gibt's ja, also ich verstehe auch, wenn man das nicht macht, aber ich möchte aber nicht Leute verurteilen, die sich bedroht fühlen, in einer, was für einer Art auch immer, dass die dann unsere Exekutive bemühen.
Ich sehe das halt immer so ein bisschen so, in der heutigen Lage ist es immer schwer, was einzuschätzen, ob sowas stimmt oder nicht. Das sind ja auch schon Leute im Zügen angegriffen worden, Amokläufe.
Eben, was da geil, eben. Alles, deswegen lieber einmal zu oft wie einmal zu wenig.
Aber vielleicht muss man sich den Typen auch mal, oder den Herrn mal genau anschauen, der Mann, das war 36 Jahre alt. Vielleicht kann man in einem Gespräch kurz das klären, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, muss ich ehrlich
sagen. Ja, mein Gott, das war dann auch eine Frau, die vielleicht auch aufgrund dessen etwas verängstigter war, wie eine andere Frau, wie beispielsweise.
Ja.
Und ja, okay. Also wie gesagt, da möchte ich jetzt keinen persönlichen Fehler draus machen, weil es ist immer dann immer leicht zu sagen, okay, teste mal, und auf humoristischer Art kann man das auch mal veräppeln, aber an sich sollte es immer in einer bedrohlichen Situation möglich sein.
Bedrohliche Lage, lass uns nach München schauen.
Das war auch wieder.
Ja, die letzte Generation hat wieder mal zugeschlagen.
Gell? Ich glaube, 7 Leute waren auf der. Ich weiß es gar nicht mal ein bisschen aus dem Gedächtnis. Ich glaube, 7 Leute, 46 Züge, Flugzeuge, meine ich, vom Zug zum Flugzeug. Vielleicht waren es viel weniger Flugzeuge, wo sie blockiert haben. Vielleicht waren es aber auch viel mehr Personen. Ich weiß es nicht. Was hältst du von diesen Aktivisten, die versuchen, unsere Zukunft zu schützen?
Die letzten Striche unserer Generation, so würde ich sie bezeichnen. Also ich finde es erstens schon mal sehr, sehr, sehr bedenklich, dass die überhaupt
aufs Rollfeld. Ja, weil sie sich prostituieren für ihre Zukunft.
Ich finde es schon mal wirklich sehr beängstigend, dass die überhaupt es schaffen, auf die Landebahn oder Startbahn zu kommen.
Das ist das Eigentliche, über das man diskutieren muss.
Und das ist es, was mir am meisten annervt, dass wir den Sicherheitsstandard nicht so hoch halten können, weil wenn die letzten Pisser auf die Lande- und Startbahn kommen, ja, was ist denn, wenn da mal Terroristen kommen und.
Also letzte Pisser ist ja deine Wortwahl, meine Wortwahl ist ja Aktivisten für unsere Zukunft.
Habe ich letzte Pisser gesagt? Nein, ich wollte natürlich sagen, die letzten Pisser, wollte ich natürlich sagen. Und ich finde das wirklich bedenklich und ich weiß gar nicht, warum rollt man da einfach.
Das ist ja Zukunfts.
Warum lässt man sich einfach nicht kleben? Weißt du, was sie machen müssten? Die müssten die einfach wegmachen und dann woanders hinkleben, wo sie praktisch keinen Zugriff mehr auf irgendwas haben und da einfach dann kleben lassen.
Dass das Jugendliche, die an unsere Zukunft denken, einfach woanders kleben, kann man ja auch machen.
Ja, aber doch bitte nicht bei Flugzeugen.
Ja, aber die Frage ist, dass wir unterschiedliche Meinungen bezüglich Klimaklebern haben oder wie nennen sie letzte Generation, ist ja auch irgendwie generationenmäßig verständlich, weil du aufgrund deines Konsumverhaltens schon viel zu weit davon entfernt bist. Aber die Frage stellt sich, warum kommen die auf die Rollbahn?
Richtig.
Und also wenn jetzt die tatsächlich, wenn so Jugendliche auf die Rollbahn kommen, wenn die das hinbringen, mit einem Seitenschneider,
ja, sage ich mal,
sich auf die Rollbahn, was ist denn dann mit demjenigen, der per Google-Übersetzer eben einfach einen Fehler macht,
wenn
der da landet? Was ist da los?
Ich finde es bedenklich und wir sollten alle hinterfragen, ob unsere Sicherheitsvorkehrungen ausreichen für die deutschen Flughafenhäfen. Muss man sich jetzt wirklich fragen und sowas muss auch wirklich hart bestraft werden, es hat nichts mehr damit.
Stört mich, wie gesagt, einfach auch kein bisschen, aber mich würde es viel mehr stören, wenn andere Terroristen, nennen wir es mal so, also tatsächliche Terroristen, nicht das, was der Bayerische Freistaat aufgrund seines Polizeiaufgabengesetzes als Terroristen sieht, weil da hat er den Kopf so weit in seinem eigenen Arsch wie kein anderer, sondern richtige Terroristen, die wo unser Leben bedrohen, wenn die auf diese Rollbahn kommen, dann haben wir wirklich ein Problem.
So schaut's aus. Also kann sich jeder selber Gedanken machen, ob er das jetzt gut findet oder nicht.
Das ist so wie ein Kaufhausdetektiv, so musst du es sehen, der wo probehalber klaut. Einfach um zu testen, ob die Sicherheitsvorkehrungen funktionieren.
Wie auch immer.
Tja. Wie auch immer. Und in dem Fall haben sie halt nicht funktioniert. Da muss man sich Gedanken machen.
Ich hoffe, dass sie weggesperrt werden vor Gericht, weggesperrt werden für Jahre.
Ach, Schwachen. Was für ein Blödsinn. Was für ein Blödsinn. Da sperren wir lieber die weg, die keine Klimaschutzgesetze verabschieden.
Apropos böses Erwachen gibt es auch beim Kanzler, Christian.
Tatsächlich, ja, mal wieder.
Mal wieder, ganz böses Erwachen, weil sich jetzt die ersten SPDler selber mit der K-Frage auch beschäftigen und fordern.
Ja, die beschäftigen sich selber damit. Ich glaube nicht, dass sich der Bundesvorstand damit beschäftigt.
Weil sie sagen, dass mit Scholz es wahrscheinlich massiv bergab geht und dass die Wahl verloren geht. Und sie haben fordern jetzt, dass Pistorius zum Kanzlerkandidaten ernannt wird, weil da könnte dann die CDU doch massivst eingebremst werden und diese 15 Prozentpunkte sind ruckzuck aufgebraucht, die sie Vorsprung haben. Wie siehst du das?
Also ich sehe nicht, dass die CDU 15 Prozent Vorsprung hat, weil das sind Umfragen und ich aufgrund von Umfragen
mir immer Jacke sind. Also ich muss dir sagen, ich gebe dir da vollkommen recht, aber dieser Pfeife, die da oben gerade sitzt, ja, und wirklich.
Ja, du kannst jetzt Merz nicht so stark als Pfeife bezeichnen.
Nein, das ist zwar Vollidiot. Ich rede von Scholz als Pfeife. Muss ich da sagen, ich traue diesen Umfragen auch nicht, aber ich weiß, dass wenn Pistorius Kanzlerkandidat werden sollte,
dass Umfragen erstmal besser werden.
Dass die Umfragen massiv besser werden und
dass
auch die Mehrheit sich wahrscheinlich entscheiden müsste zwischen CDU und SPD und dann doch wahrscheinlich, weil Pistorius auch ein guter Mann ist, der wirklich wenig oder gar keine Fehler macht, der auch auf den Tisch haut oder auch mal Sachen klar beim Namen nennt, da schon sehr viel
Einfluss hat. Es gibt einen Grund, warum Doris Schröder-Köpf zuerst mit Schröder zusammen war, Gerhard Schröder, und dann mit Pistorius.
Richtig.
Aber also da ist eine gewisse inhaltliche Nähe da. Ich weiß nicht, ob du das so gut findest.
Kann man machen, wie man will, glaube ich, oder?
Ja, du, wo Schröder immer kritisierst, deswegen meine ich es ja.
Ja, dass sie natürlich
politisch gesehen, nicht nur aufgrund von Doris Schröder-Köpf, ist es so, dass Pistorius die SPD wieder Richtung von etwas links von der Mitte, wo sie jetzt Profilschärfung betrieben haben, dass das der Opposition auf den Senkel geht, verstehe ich ja völlig, weil die Opposition ja durch und durch rechts von der Mitte ist. Deswegen ja auch der harte Konter zu jeder Zeit. Deswegen auch die Polarisierung, deswegen auch die kritische Auseinandersetzung mit der FDP, größtenteils bei nahezu jedem Projekt. Und dass das dann natürlich ein Pistorius willkommen wäre, als jemand, der wo die SPD wieder in die Mitte führt, verstehe ich ja für Teile der Bevölkerung schon, die wo das wollen. Aber das ist halt die Bevölkerung, die wo dann, wenn es ernst wird, die anderen wählen. Und für die Polarisierung dieser Partei und zur Ursprungsfindung der SPD, finde ich, hat Scholz mehr beigetragen, wie es wahrscheinlich Pistorius kann. Pistorius würde das Ganze wieder in die Mitte führen und ich will keine SPD, die in der Mitte steht. Da geht es ja dann auch um eine Reformierung des Bürgergeldes und um auch diese Dinge, die wo ja zurückgerudert werden sollten in diesem
Kontext. Die Wehrhaftigkeit Kontext. Der Bundeswehr muss
genau,
das ist natürlich alles, wo Scholz sich auch wieder rauswindet.
Ja,
erst macht er die großen Sprüche, dass er, ja, wir müssen mehr in die Verteidigung setzen, aber dann auch, wie letztens ja auch gesagt hat, Pistorius, ich muss das hier nicht machen, ja, weil sich im Zank mit Scholz zu befinden und immer darauf zu warten, dass er endlich mal was umsetzt, was er natürlich nicht tut, ja.
Jedes Ministerium befindet sich zurzeit im Zank mit Scholz, weil wir eine Schuldenbremse haben, die mit von der Opposition, von der CDU, CSU initiiert wurde, sodass das Umsetzungen einfach aufzuteilen sind. Und du am Ende soziale Projekte gegen Wehrhaftigkeit, gegen Umweltschutz ausspielen musst, finanziell. Das ist ja das Problem, in dem wir gerade stecken. Das könnte ja eine CDU locker beheben. Aber sie sind ja in dem, dass man die Schuldenbremse für Investitionen auflöst, machen sie aber in Trump-Manier tatsächlich nicht, um den Druck auf die Regierung hochzuhalten, was ja auch teilweise den CSU-Lern wie Söder ab und zu rausrutscht. Warum sollten wir das machen? Weil dann der Druck auf den Kessel fehlt, um die nächsten Wahlen zu gewinnen. Das ist Trump-Manier. Also die Möglichkeit, die Probleme zu beheben in all diesen Dingen, wäre ja da. Sie wird ja auch nur von der Opposition und von der CDU-CSU nicht genutzt, um den Druck auf den Kessel hochzuhalten in diesem Ausspielen dieser all der vielen Probleme, die wir haben, mitunter deshalb, weil wir Vorgänger, Regierungen, die CDU, CSU hat.
spricht der Sprecher des Kanzleramtes, Christian
Lohr. Nein, in dem Fall nicht. Ich will nur versuchen
was einzuordnen. Was ich auch interessant finde, ist die Umfrage. Es gibt ja so mal so Online-Umfragen, die direkt darunter unter diesem Artikel steht. Und da wurden 10.000, bis jetzt sind es 10.000 in einer Live-Abstimmung gefragt. Und 85%, das finde ich krass, 85% sprechen sich für Pistorius aus.
In einem Artikel, in dem es darum ging, dass einer fordert, dass Pistorius
Kanzler werden soll. Allgemein, das war eine Umfrage, soll Pistorius Kanzlerkandidat werden?
Unter einem Artikel, der Pistorius...
Wie auch immer. Ich glaub,
ja, ist ja wichtig, unter was für einem Artikel diese Umfrage steht.
Vergiss diesen Artikel. Du kannst auf die Straße gehen und kannst einfach nur fragen, Scholz oder Pistorius, da sagen dir 90% wahrscheinlich Pistorius, ganz klar. Verspreche dir aufs Wort. Gab überhaupt keine Frage. Kannst du überall hingehen und sagen, wer soll Kanzler werden, Kandidat, Scholz oder Pistorius? Da sagt jeder Pistorius. Weil Scholz hat.
Da musst du aber dann noch unterscheiden, und das war auch, was ich vorher auch ein bisschen hinaus wollte. Wer ist denn die Grundwählerschaft der SPD und das Potenzial, wo sie haben, zu bekommen, dass jetzt das Rechte und das Oppositionslager gerne Pistorius als Kanzler sehen würde, wohl weiß ich, dass sie trotzdem konservativ wählen würden, ist erstmal verständlich. Deswegen sind so Umfragen immer sehr verzerrend.
Ja, für mich.
Ich sage jetzt nicht, dass Scholz der Mega-Kanzler ist. Auf das will ich jetzt gar nicht hinaus. Ich will es nur ein bisschen einordnen.
Ja, seine Vergesslichkeit ist halt immer wieder so das tragende Teil. Gell? Also, er vergisst ja immer alles. Ich glaube, er hat einfach vergessen, dass er einfach dieses 100-Milliarden-Paket ausgegraben hat. Und das hat er ja vergessen, glaube ich, wie er alles so vergessen hat. In seinen
du weißt nicht, von was du sprichst. Ich habe es vergessen.
Was er nicht vergessen hat,
was er ist, oder wolltest du eine Überleitung gerade machen?
Ja, ich wollte die Überleitung machen, aber er hat es auch vergessen, glaube ich, dass
er hat nicht vergessen zu kondolieren.
Er hat vergessen, dass Irans Präsident doch einer mit den größten Verbrechern in asiatischen Ländern ist. Ist es Asien, gell? Iran? Ist Asien? Ist Asien, natürlich, selbstverständlich, ist Iran Asien. Auf jeden Fall ist der Hubschrauberabsturz vor 2 Tagen mit Irans Ministerpräsident oder
Präsident.
Präsident und dem Außenminister.
Ja.
Irans Außenminister war auch dabei, sind alle ums Leben gekommen, abgestürzt in einem, habe ich gelesen, über 40 Jahre alten Hubschrauber, US-Hubschrauber.
Wem hat er kondoliert? Dem US-Hubschrauber oder?
Ja, dem iranischen.
Oder dem, wegen dem Präsidenten.
Ja, er hat sozusagen, ja, das ist ja das Nette, weil der Postillon, ich habe hier mal was rausgeschrieben, fand ich auch so nett, was der Postillon gesagt hat zu dem Thema. Er hat gesagt, nach Absturz im Iran weltweite Trauer um den schönen Hubschrauber.
Ja, aber ab 40 Jahren sind die ja dann schon auch ein bisschen älter. Ja, und ich persönlich mag auch alte Fahrzeuge.
Ist richtig. Also das ist einfach
Das hieß noch die Technik.
Ja, ein Oldtimer. Das hieß noch die Technik. Also. Ja, die haben natürlich Schwierigkeiten, an Ersatzteilen und alles Mögliche zu kommen. Von daher das Ganze, alles, was die benutzen an Fortbewegungsmittel, ist ja alles schon relativ alt. Gell?
Da darf man auch mal auf wieder, bezüglich der Frauen im Iran, die gibt es ja immer noch, die sich die Haare abschneiden, die unterdrückt werden. Der Fokus liegt aktuell gerade wieder bei unseren Kriegen, wo wir vor der Haustür haben, in der Ukraine oder aber auch in Israel, Gaza. Aber im Iran sind trotzdem noch Umstände säglichster Art für die komplette weibliche Bevölkerung. Das ist ein Trauerspiel, das wir uns hier vor Ort gar nicht vorstellen können.
Christian, mal die andere Frage.
Die werden unterdrückt, die werden.
Wo ich nochmal hin will eigentlich, das haben wir ja alles schon durchgekaut.
Willst du nochmal wieder erwähnen, weil es
ist es, muss es sein,
dass dieses Staatsoberhaupt ist jetzt gestorben.
Dass ein deutscher Kanzler dem iranischen Präsident oder dem iranischen Gremium, keine Ahnung, kondoliert? Muss das sein?
Man kann einer Familie immer kondolieren, weil wenn sie einen Angehörigen verlieren.
Ein Massenmörder, der hat Menschen hinrichten lassen, der hat Folter, alles was dazugehört, um nur ein paar Sachen zu nennen. Und die Wortwahl von, das sage ich jetzt ganz schnell, unser Beileid gilt der Regierung, der islamischen Regierung Iran und den Familien der beim Absturz Getöteten, erklärte Scholz am Dienstag. Muss sowas sein? Kondoliert man da? Also viele europäische Länder haben nicht kondoliert, die haben sich da nicht zu geäußert. Ich weiß, ist wie wenn jetzt Putin vom Pferd fällt. Kondoliert man da?
Ja, bei Putin ist entscheidend, wie er vom Pferd fällt. Das ist die Frage, wenn er wieder heroisch mit nacktem Oberkörper, den 80% deutscher Männer nicht hinbekommen, muskulös in einer Art schon fast Rambo-mäßigen Art für alle Frauen ein maskuliner Traum vom Pferd fällt, ist es natürlich was anderes, wie wenn er Militärkluft anhat oder auch im Anzug hat, trägt. Frage, was hat er für einen Sattel? Ist er so auf dem Pferd und reitet eher in Westernart?
Christian, red oder? Mit Schwan. Ich kenne keine westliche
Westernsattel, habe ich vergessen. Ja, Westernsattel gibt es auch noch.
Die kontrollieren würden, wenn Putin vom Pferd fällt oder wenn Putin beim Hubschrauberabsturz ums Leben kommt. Also ich glaube nicht, dass das angemessen ist und dann auch diesen stillen Gruß hinterher schickt. Also er hat mal einen stillen Gruß hinterher geschickt. Da frage ich mich.
Ich kann, um die Frage auch wieder ernsthaft zu beantworten, ich kann das diplomatisch nicht einordnen, ob das notwendig ist oder nicht.
Naja.
Ich weiß es nicht. Es ist auf dem Blick der iranischen Frauen, es ist eigentlich ein Arschtritt, um das mal so zu formulieren.
Christian, das ist kein Arschtritt, das ist ein Faustschlag ins Gesicht.
Genau, ja, oder so. Und das jetzt als nicht diplomatisch eingeweihter Beobachter würdest du das so empfinde ich das so. Ich kann das den Rest dahinter nicht einordnen, wie das vom Bundeskanzleramt.
Was noch viel schlimmer ist, wenn du
gelesen wird.
Gerd Wilders kennst du, oder?
Bei Gott, dieses weißt dieser du, Vollidiot. Ist
der einzige,
dieses ja, Arschloch.
Ja, natürlich, dieses Arschloch. Aber der einzige, der wirklich geschrieben hat auf X, der geschrieben hat, not in my name. Ja, also sozusagen, das interessiert mich nicht, ist nicht mein Name, also ich brauche nicht, der hat dagegen, also er hat gesagt, interessiert mich nicht so ungefähr. Ist ja auch eigentlich untypisch, oder?
Es ist untypisch, er bleibt der Arschloch.
Ja.
Er hat jetzt irgendwie eine Regierung, einen Koalitionsvertrag irgendwie auf die Füße gestellt da drüben. Leck mich am Arsch, über diesen Vollidioten will ich gar nicht reden.
Aber es wäre doch praktisch gewesen, wenn Scholz auch sagt, so, also in meinem Namen nicht. Ja, also das wäre doch eigentlich auch passender gewesen.
Also er soll das Gleiche sagen, wie Wilders.
Ja, vielleicht auch nicht richtig. Ja gut, lass uns weiterschauen. Christian, was Schlimmes ist passiert in der Slowakei? Fico ist
niedergeschossen worden, ja.
Niedergeschossen worden, wurde dann stundenlang notoperiert. Von einem 71-Jährigen, der seine Politik nicht mag. Ganz schlimm. Also sowas ist jetzt, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, glaube ich, angelangt, wo man sich gleich wie der Journalist auch gesagt
genau, hat. Genau, deswegen habe ich es eingangs ja erwähnt, weil es auch die Klammer ein bisschen aufmacht und jetzt auch hier wieder schließt. Wir schließen es jetzt nach in 2 Minuten auch wieder, keine Sorge.
Ja, ja.
Aber was natürlich schon die erhöhte Aggression in der Bevölkerung so auch widerspiegelt, die auch immer mehr. Das ist auch meine Lebensphilosophie und ich schreibe das auch gern mal in Karten und Briefe zu ganz, ganz, ganz engen Freunden und Angehörigen oder Familienmitgliedern. Die Haltung eines Menschen führt zu Worten. Die Worte führen zu Taten. Die Taten werden irgendwann zu Gewohnheiten und die Gewohnheiten schleichen sich dann irgendwann in deine Haltung wieder ein. Das ist so ein Kreislauf. Und das bedeutet, dass wenn die Worte immer aggressiver werden, auch irgendwann natürlich die Taten daraus hin erfolgen. Und das ist ein Kreislauf, der sich nicht aufhalten lässt. Deswegen eine immer stärkere, auch wir merken es ja auch in Deutschland, immer eine immer stärkere Polarisierung und verbale Auseinandersetzung führt am Ende zu Taten. Und wir hatten ja bei uns in Deutschland auch schon einen Ministerpräsidenten, glaube ich, war es, der wo erschossen wurde. Nein, war es ein Ministerpräsident oder war es ich glaube schon.
Schäuble, der hat auch ein Attentat hinter sich.
Schäuble, er ist ja Ibikea.
Ja.
Wie hieß er denn?
Ich weiß es nicht mehr.
Wir erreichen es. Na, ich hau's in die Shownotes.
Ja.
Weil Opfer, das Problem ist auch immer in unserem Gedächtnis, was mich auch immer nervt und mir nervt es an mir selber, ist das, dass die Täter immer irgendwo im Gedächtnis bleiben und die Opfer irgendwo vergessen werden. Und ich habe das Gesicht vor mir von ihm, mir fällt bis gerade der Name nicht ein, der auch einfach in seinem Garten erschossen wurde von irgendeinem Vollidioten. Das ist jetzt 2 Jahre her oder so. Mhm. Deswegen wird der Name in den Shownotes erwähnt, auf alle Fälle. Okay. Weil die Opfer darf man nicht vergessen. Die Täter sind eigentlich Schnoppe. Und das haben wir in Deutschland auch schon, und die Stimmung wird hier auch aggressiver, und in der Slowakei ist es jetzt auch angekommen und an höchster Stelle, und das ist sehr bedrückend.
Ja. Sehr bedrückend finde ich auch, wir haben eigentlich keine guten Nachrichten heute, gell? Toni Kroos hört auf, finde ich auch unfassbar traurig, weil er, ich finde jetzt mit seinen, ich glaube 34 ist er, eigentlich wirklich am Höhepunkt seiner Karriere steht und auch einen fantastischen Fußball spielt, und wurde natürlich jetzt von den Weltfußballeliten natürlich extrem geehrt und ja, auch erwähnt. Schade, dass er aufhört. Einer der größten Fußballer wahrscheinlich jetzt
in dieser Generation. Ja. In dieser Generation ist es mit einer der größten. Und
was er vergessen hat, bis jetzt schon 5-mal hat er schon die Champions League gewonnen. Einmal mit Bayern, 4-mal mit Real Madrid. Krass. Also es ist wirklich krass, was er da für eine Vita hinlegt, ja.
Ja, und sein Spielverständnis, ich hoffe, dass er in der EM uns sehr weit bringt.
Ja, es ist ohne groß.
Also die Frage ist, ob du am jetzigen Zeitpunkt aufhören. Ob würdest du zum jetzigen Zeitpunkt mit dem, ist es so wie Philipp Lahm damals, der hat ja auch einen recht guten Zeitpunkt zum Ausstieg gewählt, direkt nach dem WM-Titel, würdest du sagen, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ist klug? Oder hätte er einfach in der amerikanischen Liga oder in Dubai noch ein paar Jahre dranhängen können?
Hätte noch bei Real Madrid weitermachen können.
Genau, aber dann halt dann Stück aber für Stück ihn, abbauend.
Für ihn war ja auch klar, dass er nur bei Real aufhört. Also was anderes kommt für ihn nicht in Frage. Ich glaube, es war ein taktisch sehr kluger Zug, weil ja auch die Spekulationen um die Verhandlungen praktisch einen neuen Vertrag bei Real Madrid, da waren ja da, sind ja nicht auf den Nenner gekommen anscheinend, oder zumindest war es so das Gerücht, aber ich glaube, das war ein sehr kluger Zug von ihm, dass er sagt, er hört jetzt auf. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Gibt es da so einen Spruch.
Ja.
Und, aber schade, trotzdem sehr schade. Und der hat auch bei 60 angefangen, gell? Glaube ich.
Da
mit Hummels zusammen.
Fragst du mich jetzt
tatsächlich? Hummels und Kroos, glaube ich, die haben früher im Grünwalder Stadion sind die aufgelaufen. Ja, das war irgendwie so. Ich kann mich noch vage erinnern an die Zeit, aber.
Okay, ich mich nicht.
Aber wie gesagt, einer der ganz, 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 ganz großen.
Ja,
hört absolut auf.
Aber lass uns zum peinlichsten kommen, was zurzeit in der Fußballwelt stattfindet.
Ach, was willst du nicht von Bayern reden?
Doch, das peinlichste überhaupt, Patrick. Was passiert denn bei Bayern München mit der Trainersuche? Das ist ja eigentlich, ich mag Eberl an sich. Ich habe gegen den nix. Erstmal. Ich finde, das war eine echt kluge Entscheidung, den zu verpflichten. Aber eigentlich wäre es schon wieder die Entscheidung, den wieder rauszuschmeißen, wenn die Trainersuche geht eigentlich nur auf seine Kappe, würde ich behaupten. Und wie die öffentlich wird und wie peinlich die geführt wird. Und jetzt mit Tuchel. Das ist doch, du kannst ja bei Tuchel nachfragen, aber dass das alles öffentlich wird.
Also
das ist doch die größte Blamage bei Bayern seit.
Man muss Tuchel in Schutz nehmen, Eberl in Schutz nehmen, weil er war zu dieser Entscheidung mit Tuchel damals, wurde er gar nicht
gefragt. Nein, aber es geht jetzt um die Trainersuche.
Ja, natürlich.
Aber, dass die so immer öffentlich wird.
Aber er hat auch mal im Statement gesagt, er hätte so gar nicht entschieden. Ja, da geht es ja schon mal los. Selbst die Spieler haben sich jetzt für Tuchel eingesetzt, und weil sie sagen, wir haben ein tolles Miteinander und es funktioniert alles, aber anscheinend sind sie sich nicht einig geworden, dass man so.
Ja, schon wieder mal.
Ja, wieder mal.
Und der nächste Trainer, der absagt. Warum erfahre ich die ganze Zeit von mittlerweile Trainer Nummer 27, der keinen Bock hat?
Vor allem jeder, der jetzt kommt, weiß doch, dass er nur der.
Nummer 28.
Nummer 28. 29.
Ist, ja, genau.
30. Zum Schluss haben wir dann.
Wir halten jetzt die Nummer mal ein bisschen im Hinterkopf, wenn es um die lorischen Beziehungstipps nachher geht.
Wer wäre denn ein guter Trainer für Bayern?
Ja, jeder Bayern-Fan sagt, du hättest Nagelsmann nicht gehen lassen sollen an der Stelle. Geschenkt. Felix Magath ist es nicht.
Nein.
So, das muss als Statement reichen. Ansonsten fehlt mir jetzt gerade die Fantasie.
Streich in Freiburg.
Nein, Streich hat zu wenig internationale Erfahrung.
Das hast du mal schon gesagt.
Aber nein, das ist.
Das glaube ich, hat damit gar nichts zu tun.
Doch,
mit Erfahrung
doch, nicht. Das braucht, da bräuchte er. Der hat keinen Bock. Also, nein, ganz schwierig. Jetzt ganz, ganz schwierig. Sedan. Ich sag Sedan. Kommt's klar, dass jemand
mal, immer noch an Sedan?
Kommt's klar, dass jemand mal Englisch spricht in der Kabine. Kommt's mal drüber hinaus. Sagt Sedan, er soll Englisch lernen. Und dann hat sich's.
Wie findest du denn Vereinigtes Reich USA? Wie findest du diesen Namen?
Ich finde das Vereinigte Staaten, Vereinigtes Reich. Boah.
Worauf hinaus will, ist wieder mal auf Donald Trump, der wieder mal in einem Wahlkampfvideo, was er auf seinem Truth Social Kanal veröffentlicht hat, von einem Vereinigten Reich spricht. Wenn er die Wahl gewinnt, wird die USA ein Vereinigtes Reich, was natürlich wieder mal.
Ja, hat er das Wort Reich, hat er das deutsche Wort Reich verwendet?
Ja, Reich.
Ja, aber er hat ja deutsche Wurzeln.
Ganz, ganz bewusst hat er das anscheinend so gesagt. Er ist jetzt ja keiner Kritik bewusst und die Wahlkampfleiter haben gesagt, es war ihm gar nicht bewusst, dass das so eine Auswirkung hat. Ich bin ja immer mehr sprachlos.
Gell? Nein, welche, es ist ja immer
welche,
ein, es ist ja
welche Ebene sich die ganze Wahlkampfding.
Nein, es ist immer ein Brechen mit Tabuthemen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, die wir in diesem Podcast ja auch wieder geben. Bei uns ist es nicht so schlimm, weil unsere Hörerschaft aus Amerika nicht sonderlich hoch ist. Wir können es ein bisschen humoristisch betrachten. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel nicht darüber reden, dass irgendwelche Arschlöcher in unseren Parlamenten die Immunität aufgehoben wird, damit sie irgendwie untersucht werden, die irgendwann einer Arschlochpartei angehören. Wir erwähnen es hier gar nicht. Wir erwähnen auch nicht, dass irgendwann ein Arschloch, zu oft das Wort Arschloch verwende, wegen SA-Äußerungen zu Geldstrafen verurteilt wurde, obwohl er Geschichte studiert hat. Ja. Und jetzt so tut, ähnlich wie Trump, dass er es nicht wusste.
Ja, genau.
Es ist ein bewusstes Brechen mit Tabuthemen, um Aufmerksamkeit, Grenzen zu verschieben, verbale Grenzen zu verschieben. Und in dem Augenblick, wo du verbale Grenzen immer weiter verschiebst, verschiebst du auch das Machbare, das Handelbare. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Dann verschiebst du auch das, was getan wird, auf Dauer. Und dadurch kommen die Taten, wo wir vorher gesprochen haben, auch immer mehr in den Fokus. Und da haben diese Leute mit Verantwortung, ob es Trump in Amerika ist oder ob es diese Vollidioten, Arschlöcher, Nazis auf unserer Seite sind. Mhm. Ich erwähne die Namen
nicht. Ja, müssen wir auch nicht erwähnen. Muss man nicht erwähnen, aber wie gesagt, das immer das mehr Brechen von Tabuthemen hat übrigens auch jetzt Zelensky gemacht, gell? Zelensky fordert jetzt den Westen auf zum Abschuss von Raketen, die auf Städte und Infrastruktur und auf die Bevölkerung geschossen werden.
Bei Zelensky ist es aber nicht ein Brechen von Tabuthemen. Bei Zelensky ist es eine, wie ich immer schon gesagt habe, eine Salamitaktik, der versucht hat, immer das Nächste wieder umzusetzen im Interesse seines Volkes.
Bei ihm geht es darum, auch eher, weil er momentan
aus seiner Rolle heraus einfach sinnvoll,
weil er die Waffen nicht geliefert bekommt, die ihm zugesprochen worden sind, und dann sagt er, wenn ihr mir nicht die Waffen liefert, dann schießt ihr halt die ab, ja, dann brauche ich das nicht machen. Aber er sagt auch selber, er wartet immer noch auf die F-16-Lieferungen, die zugesagt worden sind, die nicht kommen momentan. Er bräuchte 120 bis 150 Maschinen, um überhaupt diese 300 Maschinen, die Russland tagtäglich über die Ukraine schickt, stoppen zu können. Ich finde es sehr klug von ihm, so zu fordern, weil er muss ja irgendwie reagieren auf das, was nicht geliefert wird. Er braucht es ja dringend. Genauso wie auch andere Politiker so eine Art Tabuthemen.
Das Sagbare auch verschieben. Aber man darf das nicht vergleichen, Patrick.
Ich möchte es nicht
vergleichen, weil Zelensky für sein Land seiner Perspektive.
Es
muss jetzt nicht meine sein, das muss auch nicht die von Deutschland sein, und das muss auch, aber aus seiner Perspektive macht er das sehr, sehr klug aus, so wie ich das einordnen kann.
Den sie jetzt in der Kriegszeit haben können.
Genau, sehe ich auch so. Ob man dem immer folgen muss, dann auch wieder, das ist ein anderes Tableau, aber er für sich macht es sehr klug. Und ich möchte es nicht vergleichen mit Nazis und mit Arschlöchern, die absichtlich das Sagbare verschieben, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und um auch andere Dinge auch Taten hervorzubeschwören. Das ist was anderes. Politisch gesehen, das ist was anderes.
Ja, aber er macht es sehr klug. Also
er macht es sehr klug, ja.
Er stellt jetzt den Westen eigentlich vor die Wahl. Und mal schauen, was da jetzt passiert. Aber wie gesagt, das ist jetzt wieder so ein Schritt weiter, immer so ein Step-by-Step, der sich...
Ja, das ist halt diese Salami-Taktik, wo ich dir gesagt habe,
Es kommt,
zuerst wird das gefordert, dann werden Flugzeuge gefordert, dann wird Taurus gefordert, dann wird ein Marschflugkörper gefordert, das sind Taurus auch. Ja. Immer einfach eins nach dem anderen, aber macht aus seiner Sicht halt auch Sinn. Wie gesagt, ob man dem dann immer alles so nachgehen muss, ist die nächste Frage, aber erstmal aus seiner Sicht verständlich.
Ja. Was auch krass war, ist vorgestern oder gestern war es, ist eine Boeing von der Singapore Airlines
von
Building a Legend.
Ich sag's jetzt mal, wenn es um
Boeing geht. Und von Heathrow, London Heathrow nach Singapur geflogen und
machen wir mal ein Bier auf.
Ist kurz vor Bangkok nach 10 Stunden Flug in so unfassbare Turbulenzen geraten, dass das Flugzeug 2000 Meter, also 2 Kilometer abgestürzt ist.
Patrick, stell, also, oder ihr ZuhörerInnen, stellt euch das mal vor. 2000 Meter nach unten
stürzen.
Das ist
nach 2 Minuten.
Wie so ein Aufzug, der, wo einfach mal Wurms runterfällt.
Das Schlimme daran war auch noch, dass sehr viele nicht angeschnallt waren und die ganze Inneneinrichtung von dem Flugzeug, die ganzen oberen Luggage-Fächer waren komplett zerstört, weil die Menschen einfach an die Decke geknallt sind und es gab einen Toten, 30 Verletzte.
Und auch teilweise schwer Verletzte.
Das Gute ist, das Flugzeug ist nicht abgestürzt. Sie konnten das abfangen.
Also du musst dir, also da musst du, also erstmal mal, das kannst du dir nicht vorstellen. Und du musst dir vorstellen, also erstmal natürlich Beileidsbekundungen bezüglich dem Toten, das ist immer sehr, sehr schlimm. Findet man immer keine Worte. Aber du musst für die Stabilität eines Flugzeuges, musst du das mal irgendwie hinbringen, dass du nach 2000 Meter Luftloch, nennen wir es mal so, da die Flügel nicht abreißen, zum Beispiel. Das ist ja wirklich, das ist eine Belastung für dieses Material, das ist ja irre.
Das ist absolut irre.
Für jeden Segelflieger ist sowas, wenn er auf der Höhe von 1000 Meter ist, ist das echt bitter.
Ich habe ja schon mal in einem der Podcasts vom vorletzten Jahr, habe ich das erwähnt, dass ich mal von Rom nach Hause geflogen bin und von Rom nach München und auch in so eine Unwetterfront reingeflogen. Wir sind da reingeflogen, auch
da, wo der Unterhosenwechsel notwendig war am Ende.
Fast, ja. Also muss ich sagen, wir sind auch in so eine Luftturbulenzen reingekommen und da ist das Flugzeug, ich sage mal.
Das war überhalb der Alpen dann, glaube ich, oder?
Ja, kurz davor. Ja. Auch, wir sind so in so ein 100 Meter Loch reingestürzt, hat's geheißen. Und das war schon schlimm. Das war echt schlimm. Und mir ging's da echt, ich habe gedacht, das war's. Rien ne va plus. Das war's. Also, da ging's mir wirklich schlecht. Das bin da aber, ja, ich steck das irgendwie weg. Ich weiß nicht, also ich steck trotzdem wieder in das Flugzeug ein. Also, ich weiß nicht, ob ich das dann machen würde, wenn ich jetzt in so einem Flug wäre, wo du 2000 Meter abstürzt. Und, du
würdest dich auf alle Fälle anschnallen das nächste Mal.
Ja, aber ich habe sowas ähnliches. Also, immer, vielleicht nicht nur ansatzweise sowas mal erlebt und da war auch Totenstille und da sind auch ein paar Leute durch die Gegend geflogen, weil das einfach 100 Meter ist auch mal eine Hausnummer und das war echt ein ganz, ganz scheiß Gefühl, gell? Das war echt ein scheiß Gefühl und von daher, ich mag, wenn ich es vermeiden lässt, mag ich eigentlich gar nicht fliegen, gell, muss ich ehrlich sagen.
Unter 4 Bier fliege ich sowieso nicht.
Und es ist ja auch so, jetzt durch den Klimawandel taucht ja sowas jetzt immer öfters auf. Das heißt, dass sich Luftschichten verschieben und man sieht es ja nicht. Also ein Luftloch siehst du nicht. Das ist einfach, das ist wie so eine Faust, die kommt und reißt dich runter.
Wie so ein Loch in der Luft halt.
Ja, und das siehst du als Pilot ja nicht.
Wie auch die Luft ist durchsichtig, dann wird das Loch in der Luft auch durchsichtig sein.
Also, echt krass. Ja. Also,
nein, es ist schon. Also,
und die sind sofort dann notgelandet in Bangkok.
Ja, und recht viel Weg nach unten hatten sie ja nochmal.
Nee, vor allem nicht am Arsch, ey. Also ich möchte es niemals erleben, sowas echtes ist.
Nein, wer wäre schon kurz vorm Tod gerne. Also
wir haben echt irgendwie so Scheißthemen heute. Also alles nur schlimm.
Ja, aber da kann ich doch hier Abhilfe schaffen.
Dann letzte Generation und alles Scheiß.
Jetzt kommen die lorischen Beziehungstipps.
Na, hoffentlich jetzt mal was Erfreuliches.
Weil du von der letzten Generation nochmal was gesagt hast, Letzte Generation will ja nicht, dass die Flieger abheben, dann wären sie auch nicht in das Loch gestürzt. Nur mal so zur Kenntnis.
Ja, so. Die stürzen von selber ab. Ja.
So. Ich lese gerade ein Buch, habe ich heute bekommen. Das schöne Buch der fernöstlichen Weisheit. Das ist ein wunderbares, in Samt gebundenes Buch. Und zack, die erste Seite, die ich aufschlage, hat gleich einen Beziehungstipp parat, der dann auch nicht von mir stammt, den ich nur zitiere, den ich einfach mal wirken lassen will. Der Mann ist immer mit der letzten Frau verbunden. Die Frau mit dem, der sie zuerst gefunden.
Okay. Stammt von wem?
Kleiner Augenblick.
Konfuzius sagt.
Nein, Konfuzius ist in diesem Buch tatsächlich auch drin.
Ach, echt?
Aber. Das
ist einfach nur so ein.
Chu Wenchung.
Chu Wenchung.
Ein Chinese. Chinese. Je nachdem, was für eine Wortwahl man verwenden will. Und ihr werdet die nächsten Wochen noch mehr dieser wunderbaren Weisheiten mitbekommen. Und wenn ich es frei übersetzen darf, der Mann ist etwas wechselhafter und neuen Eroberungen immer zugetan und natürlich auch, wie soll man es formulieren, hängt tatsächlich eher so entweder bei der letzten oder bei der nächsten Frau.
Evolutionsbedingt.
Evolutionsbedingt aufgrund seiner Fortpflanzungsfähigkeit. Die Frau aufgrund ihrer evolutionär begrenzten Fortpflanzungsfähigkeit natürlich eher so dem ja eigentlich schon so
Sachsen.
Eher an den früheren Männern, die sie dann natürlich dann auch ganz anders vergleicht wie ein Mann. Also eine Frau vergleicht natürlich ihre Partner ganz anders wie ein Mann. Ja. Das kommt hierbei zu tragen.
Dafür bin ich jetzt kein Beziehungstipp.
Hypogama Zweifel nennt sich das mitunter.
Wie viel?
Hypogama Zweifel.
Wo hast du das jetzt gegoogelt?
Das ist mal gerade so spontan eingefallen. Ja, das ist so ein Ding.
Okay.
Das ist das Stichwort in diesem Fall. Aber das sind in diesem Falle, ich habe es nur gerade mal frei übersetzt, in der Kurzfassung, wir wollten jetzt hier heute auch nicht zu lang werden, für Fragen diesbezüglich, um das zu intensivieren, wenn ihr Lust habt.
Dr. Lori antwortet.
Genau, ja. So ist es.
Ja, schön, Christian. Wir haben noch eine offene Frage, oder? Sehe ich das richtig?
Ja, natürlich haben wir noch eine offene Frage vom letzten Mal.
Ja, natürlich. Die müssen wir nachreichen.
Viel Spaß für den üblichen 3.
Genau.
Ein schönes Gegeige.
Hätte von dir sein können.
Ja, voll.
Du alter Geiger.
Christian, meine Frage ist in der Tat eine Frage, die sich jeder wahrscheinlich jetzt auch stellt, wenn ich sie nenne. Und zwar, was ist für dich das unnützeste Lebensmittel? Also ich habe da eine ganz klare Antwort für mich jetzt schon parat, aber die kam mir auch sofort ins Hirn.
Meinst du mit Lebensmittel ein Lebensmittel, also eigentlich Lebensmittel ist ja dann eine Zutat, so wie Mehl zum Beispiel.
Kann auch eine Zutat sein, ja.
Also genau. Mehl oder
so.
Und das Erste, was einem in den Sinn kommt, tatsächlich ist erstmal so natürlich das, also die Nummer eins, das ist das, was, wenn wir über Nikotinsucht reden und wenn wir über Alkoholsüchte reden, die wir immer wieder wegignorieren, indem wir im Podcast massenweise Bier trinken.
In Bayern ist Bier Lebensmittel.
Genau, richtig, zum Beispiel. Und dann bist du bei Zucker der Droge Nummer eins.
Absolut.
Aus meiner Sicht.
Das ist genau meine Antwort.
Wäre ich da stark dabei.
Und was die Lebensmittelindustrie mit uns veranstaltet und einfach um Zucker als Füllstoff zu verwenden.
Bei Ketchup zum Beispiel, was im Ketchup Zucker drin ist.
Milch, Joghurt, alles, überall wird Zucker reingesetzt, um uns gewisserseits abhängig davon zu machen.
Die Zucker ist die Droge.
Absolut. Und ich verstehe auch nicht, warum da die EU nicht massiv eingreift und da auch massive Grenzen setzt.
Da geht es ja auch um Jugendschutz.
Alles.
Das klingt jetzt blöd. Das klingt wirklich blöd.
Schau mal die ganzen Süßigkeitenregale, die voll sind mit welchen unnützen Mist, den kein Mensch braucht, ja. Wenn man mal ein Stück Schokolade hat, ein schönes, ja, sehe ich jetzt mal irgendwo noch als vielleicht noch so
Genuss.
Aber alles andere, was da ist, doch alles unnütz, krankmachend.
Ja, weil es auch, wie du sagst, in Produkten vorkommt, wo es nicht vorkommen müsste.
Eben.
Einfach nur, um es noch ein bisschen besser schmecken zu machen, zu lassen. Und um noch mal vielleicht ein bisschen mehr Abhängigkeit hinzubekommen. Es ist ja selbst, wenn du eine Fertigsoße von, ich behaupte es jetzt einfach mal, von Maggi, eine was auch immer, so ein Tütchen kaufst. Ich bin davon überzeugt, dass da auch Zucker drin ist.
Ist überall Zucker drin.
Maggi und was es sonst noch immer gibt, denkt euch den Rest.
Oder schau doch einfach mal in der Naturjoghurt rein, da ist Zucker drin. Es ist aber nicht nur der reine Milchzucker, sondern da ist Zuckerzusatz drin. Und das finde ich halt einfach, du denkst, du kaufst dir einen Joghurt, der muss ja gesund sein. Ich esse jetzt bloß noch Joghurt so ungefähr und isst im Endeffekt nichts anderes als zwei Esslöffel oder Teelöffel Zucker pur.
Vor allem, also nicht bei den Lebensmittel, wo es offensichtlich ist, da Zucker drin ist. Okay, natürlich ist da Zucker drin. Und das weiß dann auch jeder und das darf er sich dann auch gönnen. Aber ob es dann irgendwelche Säfte sind oder ob es dann zur Not irgendwelche Produkte sind, wo du das nicht erstmal erwartest und da trotzdem Zucker drin ist, um es einfach nochmal mehr suchtmäßiger zu machen. Natürlich. Weil es aus meiner Sicht auch eine Droge ist.
Absolut.
Und das ist deshalb eine Droge, weil sie massiv und einfach nicht behandelt wird in der Öffentlichkeit.
Definitiv nicht. Darum sage ich, da müssten so EU oder die Länder einfach kommen und sagen,
aber gewissen Menge Zucker ist Gesetze, einfach das verboten.
Das verbietet, genau.
Genauso wie Europa jetzt die KI klare Vorschriften gemacht hat, was ich gut fand.
Absolut.
Was wir noch gar nicht erwähnt haben, aber was ich gut fand, Europa in diesem Fall
mal ein Lob. Wir haben sie einmal gefordert. Wir haben ja
im
Podcast vor einem Jahr, haben wir ja schon gesagt, hast du mich mal gefragt, brauchen wir da Regulierungen oder nicht? Dann habe ich gesagt, ja, unbedingt, weil ich selber ein bisschen Schiss davor habe, was die KI machen könnte. Warst du auch überrascht, dass ich da so denke?
Stimmt.
Aber nee, genauso ist es mit Zucker genauso. Da muss von oben was kommen, um die Industrie zu bremsen.
Aber die Zuckerindustrie ist, glaube ich, noch kräftiger und noch mächtiger. Gut, wir haben ja keine so richtigen Waffen. Ist so wie die Waffenlobby in Amerika, so kann man sich bei uns die Zuckerlobby vorstellen. Und ich glaube sogar, dass die Zuckerlobby in Amerika noch stärker ist wie die Waffenlobby in Amerika. Und das lässt sich ja eh schlecht irgendwie verstehen.
80% der Bevölkerung ist übergewichtig und fett. Ja, muss man ganz klar sagen. Es ist einfach, und es kommt von den, die haben ja auch keine Esskultur, die haben ja gar nichts. Es ist wirklich erschreckend, was die
Zuckerindustrie macht. Aber jetzt muss man mal nachschauen, was bei so Fastfood-Ketten, was da Zucker in diesen Lebensmitteln ist. Das ist ja total irre.
Aber wir können ja weiterschauen. Es gibt ja nicht nur, es gibt auch die ganzen Phosphate, alle Lebensmittel. Bitte, wenn ihr irgendwo was seht, habe ich schon mal gesagt, wenn da hinten drauf steht, die Phosphate, Phosphat, alles was mit Phosphat ist.
Gut, es gibt natürliche Phosphate, glaube ich auch.
Oder? Käse ist natürliches Phosphat, natürliche Phosphate, aber alle diese ganzen Phosphatzusätze ist, um diese Haltbarkeit zu erreichen, ist massivst schädigend für den Körper. Phosphat, und ich weiß auch nicht, warum Phosphate auch noch nicht verboten sind. Ist für mich immer wieder ein Rätsel. So. Ja gut, Christian, jetzt sind wir bei 1.13, wir wollten die Folge nicht ganz so lang machen. Wir haben ja auch noch ein Lied.
Ich würde sagen, das haben wir zum Outro raus, wie vorher angekündigt. Und dann kann sich jeder nochmal auf den 8.6. Release Party sowieso in Peißenberg einstimmen.
Und wir sind ja nächste Woche wieder am Start. Wissen wir noch nicht wann, oder? Wahrscheinlich jetzt wieder so um die Zeit. Mal schauen. Also wir sind auf alle Fälle am Start und wir lassen euch nicht allein in die Heimgebliebenen.
So ist es.
Yes.
Oder die nach Hause fahrenden.
Wir sind für euch da.
Wie immer.
Dann hauen wir jetzt noch das Outro raus von The Pacifists.
So ist es.
Und dann könnt ihr
euch... Tango, oder?
Tango. Tango. Bist du schon bereit, oder? Kann ich schon?
Bin immer bereit.
Also es kommt kein Outro mehr, jetzt kommt der Song und dann ist es einfach vorbei.
Dann ist Schluss, Ende, aus.
Macht es gut, wird euch, ciao.
Adios.
Wonder.